Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf, dass ich heute das Predigtwort bei euch haben darf. Ich sollte eigentlich schon am 7.7. hier sein zum Care-Gottesdienst. Das habe ich aber leider nicht geschafft. Es war eine recht stressige Zeit und die Gemeinde hat mich wissen lassen, dass ich zu oft weg bin und hatte dann darauf beharrt, dass ich doch mehr im Bezirk bleibe. Da ich ja viel unterwegs bin, aber ich bin sehr dankbar, dass ich es jetzt praktisch wieder gut machen konnte und jetzt wieder bei euch sein kann und eine Predigt bei euch haben darf. Ich habe heute meine Lieblingsgeschichte mitgebracht und auch meine Lieblingspredigt und hoffe, dass ihr gesegnet werdet. Ich bringe auch ganz viele Grüße von meinen Gemeinden. Ich bin tätig für die Hohe Martha in Nürnberg, die Ghanaische Gruppe und Treffpunkt 7. Bringe ich ganz viel. Ich wollte es jetzt für die Predigt aufheben, deswegen, genau. Kurz ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Franklin Schultheiß. Ich bin jetzt seit einem Jahr Prediger in Nürnberg und darf immer wieder erleben, was für ein Segen dieser Beruf ist und freue mich jetzt umso mehr, den Sabbat heute mit euch zu verbringen. Ich möchte auch nochmal eine Einladung an die ganzen Jugendlichen nochmal aussenden. Wir werden eine Jugendstunde in Lage haben. Die fängt um 4 Uhr an. Also da eine ganz herzliche Einladung an alle Jugendliche und die sich jung fühlen, vorbeizuschauen und mit uns ins Gespräch zu kommen und in den Austausch. Vielleicht nochmal ein, zwei Worte zu mir. Ich habe gesagt, ich bin 29, ich bin Prediger in Nürnberg, seit einem Jahr fertig mit dem Studium und wie gesagt, freue mich sehr, dass ich bei euch bin. Ich bin heute ein bisschen bunt angezogen, das ist bei mir zum Normalfall geworden. Ich habe irgendwann angefangen, das zu machen und dann habe ich wieder versucht, normalen Anzug anzuziehen, aber meine Gemeinde wollte das dann nicht mehr. Und die haben gesagt, du hast irgendwie die Farbe verloren, du bist ein bisschen blass geworden, wenn ich einen normalen Anzug anziehe. Deswegen habe ich gedacht, ich tue euch das auch heute an. Ich habe von einem Freund gehört, der hat gesagt, dass er, als er gepredigt hat, an der Tür stand und eine Schwester kam zu ihm und hat gesagt, lieber Bruder, ich konnte mich die ganze Zeit in der Predigt nicht konzentrieren. Deine Krawatte war einfach zu lang gebunden. Ich konnte nichts verstehen. Das hat mich so geärgert. Das ist ein Grund, warum ich gerne Fliegen trage, damit ich das Feedback nicht bekomme. Und ich hoffe und bete, dass das Jackett euch nicht zu sehr ablenkt. Es soll hoffentlich ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Wie ihr seht, ich habe ein Mikro. Ich bewege mich gerne. Ich hoffe, das stört und irritiert euch nicht. Ich habe erfahrungsgemäß festgestellt, wenn man sich bewegt in der Predigt, ist es schwerer für die Leute einzuschlafen, weil sie dann immer nach rechts und links gucken müssen, anstatt nur nach vorne einzuschlafen. Deswegen, wenn ich mal hier bin, mal da bin, ich werde versuchen, euch nicht nervös oder verrückt zu machen, aber ich bin gerne hier und da unterwegs. Genau. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles gesagt und würde mit einem Gebet nochmal für die Predigt anfangen. Ihr dürft dazu sitzen bleiben. Mein großer Gott, mein Vater im Himmel, Herr, ich lobe und preise dich. Ich danke dir, dass wir uns hier versammeln dürfen, Herr. Ich danke dir, dass wir das in Friede und Freiheit machen dürfen. Ich danke, Herr, dass du ein großer, ein lebendiger und ein echter Gott bist, Herr. Dass du Dinge bewegst, die wir nicht sehen. Dass du Dinge tust, die wir oft nicht verstehen, Herr. Und ich bitte dich und ich danke dir, dass du jetzt bei uns sein wirst. Herr, ich bitte dich, dass du deine Worte in meinen Mund legst, wie du es bei Jeremia getan hast, Herr. Das ist nicht meine Worte sind, die Herzen bewegen, sondern deine Worte, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du mich reinigst, dass du mich vor alle Sünde schützt, dass du uns jetzt hier auch bewahrst und dass du bei uns bist. Das ist mein Wunsch und Gebet im mächtigen Namen deines Sohnes, Jesu Christi. Amen. Ich habe heute ein ganz kleines Wunder schon erlebt. Es ist immer unterschiedlich, wenn man zu verschiedenen Gemeinden geht, ob man die Lieder selber aussucht oder ob die vorgegeben werden. Und ich habe gesehen in dem Lied jetzt kurz vor der Predigt, in 443, dass der Text Johannes 9, Vers 4 war. Und die Predigt, die ich heute mit euch machen möchte, kommt aus Johannes, Kapitel 9. Zufall? Ich glaube nicht. Ich möchte meine Predigt mit einer Geschichte beginnen. Einer Geschichte von einem Anruf. Meine Cousine rufte mich an, meine Cousine lebt in der Schweiz. Und man merkte schon von ihrem Tonfall, dass es ihr nicht gut ging. Man merkte schon, dass sie was bedrückt, dass sie mit was kämpft. Und nach dem kurzen Smalltalk fragte ich sie, wie geht's dir wirklich? Und sie packte aus. Sie ist mit ihrer Arbeitsstelle nicht zufrieden. Sie bewerbt sich, aber sie kommt nirgendwo rein. Sie hatte eine Trennung und es tut ihr immer noch sehr weh. Sie hing noch sehr an dieser Beziehung und es schmerzte ihr sehr. Und sie fragte mich am Ende des Gesprächs, nachdem sie sich praktisch ausgeweint hat und alles auf den Tisch gebracht hatte, fragte sie mich, Franklin, bin ich verflucht? Warum passiert mir das? Warum kommt alles immer zusammen gleichzeitig? Wie habe ich das verdient? Bin ich verflucht? Und oft ist es eine gerechte Frage, die wir stellen, wenn alles auf einmal auf uns herunterprasselt kommt. Ich muss euch noch einen Hintergrund sagen. Meine Cousine hatte es nicht immer leicht. Meine Cousine ist in einer anderen Familie als ihrer eigenen aufgewachsen. Meine Cousine hatte nie ihren leiblichen Vater kennengelernt. Ihre Mutter war Alkoholikerin, hat es sehr, sehr schwierig. Und sie dachte, dass sie verflucht wird. Und ich meine, wenn wir das zweite Gebot anschauen, in 2. Mose Kapitel 20, Vers 5, da heißt es, denn ich, Jehova, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern am dritten und am vierten Glied. Könnte man schon denken, dass da irgendwas weitergegeben wird. Ich werde dazu später noch zu sprechen kommen. Die Frage, mit der ich einleiten möchte, ist, wer sündigte? Schlagt mit mir bitte, wenn ihr eine Bibel vor euch habt, Johannes Kapitel 9. Ich möchte mit euch heute das gesamte Kapitel Johannes Kapitel 9 durchgehen. Und oft erschrecken die Leute ein ganzes Kapitel, aber wir haben es bis jetzt immer gut geschafft. Wir sind immer bis jetzt gut durchgekommen und ich bin mir sicher, dass es heute nicht anders sein wird. Und wir lesen dort die Geschichte. Bei mir steht die Überschrift, die Heilung eines Blindgeborenen. Und lest mit, ich werde nicht alles lesen. Ihr könnt die Verse, die ich nicht mitlese, einfach zwischen den Zeilen weiterlesen. Dazu lade ich euch gerne ein. Wir fangen mit Vers 1 bis 5 an. Und da heißt es, und als er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist? Allein schon in diesen ersten zwei Versen finde ich es interessant, dass es Jesus ist, der ihn sieht, aber die Jünger sind die Nachfragen. Die müssen so an Jesus geklebt haben, dass sie selbst geschaut haben, wo guckt denn unser Meister hin? Jesus antwortete, in Vers 3 heißt es, Jesus antwortete, weder hat dieser gesündigt, noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt aber die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Wenn es um das Verständnis von Sünde geht, sehen wir hier, dass die Jünger eine tief philosophische Frage haben. Sie stellen die Frage, wo kommt das Leid her? Sie wollen sich diese Frage beantworten, warum ist der, wie er ist? Wer ist dafür verantwortlich? Wo kommt diese Schuld? Woher kommt dieses Problem, dass er blind ist? Jesus, Meister, Rabbi, Lehrer, hilf uns, diese Frage zu verstehen. Wo kommt das Leid, der Schmerz und Krankheit her? Wenn wir in die jüdische Tradition schauen, da heißt es zum Beispiel im Talmud, eine jüdische Schrift, es gibt keinen Tod ohne Sünde und es gibt kein Leid ohne Schuld. ich glaube, das erklärt auch diese Denkweise, die Freunde Hiobs. Hiob verliert alles. Es geht drunter und drüber. Und seine besten Freunde kommen zu ihm und sagen, Hiob, was hast du denn getan? Du musst doch irgendwas getan haben, dass das passiert. Das passiert nicht einfach so. Was hast du denn Gott getan? Solche Dinge passieren nicht einfach so. Überleg doch mal. Und Hiob, der gerecht war, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Die Jünger fragen, Rabbi, wer hat gesündigt, dass dieser blind ist? Jesus, wo kommt das Leid her? Das ist die Frage, die hier gestellt wird. Schlagt mit mir, haltet einen Finger in Johannes 9, Verzeihung, und schlagt mit mir ins Alte Testament Hesekiel, Kapitel 18. Hesekiel, Kapitel 18. Ich hatte vorhin erwähnt in 2. Mose, Kapitel 20, in den 10 Geboten, wo es heißt, ich bin ein eifernder Gott. Und ich vergelte die Sünde am 2., am 3. und am 4. Glied. Was hier gemeint ist, ist, dass die Natur weiter vererbt wird. Ich gebe ein leichtes Beispiel. Wenn eine Mutter in ihrer Schwangerschaft raucht, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind auch Raucher wird oder anfällig dafür ist, sehr groß. Es geht hier um die Natur, die weitergegeben wird, aber nicht der Charakter. Die Natur wird weitergegeben. Die sündige Natur von Adam und Eva haben wir geerbt, aber nicht ihren Charakter. Denn den Charakter formen und bauen wir selber. Und in Hesekiel 18, Vers 18 heißt es, sein Vater aber, der Gewalttat verübte, seinen Brüder beraubt und getan hat, was nicht gut ist unter seinem Volk, siehe, der soll sterben wegen seiner Missetat. Ihr aber sagt, warum soll der Sohn die Missetat des Vaters nicht mittragen? Weil der Sohn Recht und Gerechtigkeit geübt hat. Er hat alle meine Satzungen bewahrt und befolgt. Er soll gewisslich leben. Die Seele, welche sündigt, die ist es, die soll sterben. Im gleichen Kapitel in Vers 4 heißt es genau das Gleiche. Siehe, alle Seelen gehören mir. Wie die Seele des Vaters mir gehört, so gehört mir auch die Seele des Sohnes. Die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Das heißt, jeder ist für sich verantwortlich. Sünde wird nicht weiter vererbt. Jeder ist für sich verantwortlich. Wir werden weder in Gruppen gerettet, noch werden wir in Gruppen verdammt. Es ist jeder für sich persönlich verantwortlich, ist das, was uns hier die Bibel sagt. Also es kann nicht daran liegen, dass seine Eltern dafür schuld sind, dass er blind ist. Hat uns die Bibel jetzt gezeigt. Aber jetzt eine andere Frage. Wenn es jetzt nicht irgendjemand dafür schuld ist, warte mal, Jesus, verstehe ich das richtig? Du sagst, dieser Mann ist blind geworden, damit deine Herrlichkeit an ihn offenbar wird. Das heißt, dieser Mann ist jetzt blind, er muss ein ausgeschiedenes soziales Leben führen, er kann keinen Beruf nachgehen, er hat Probleme, einen Lebensunterhalt für sich zu suchen, damit du eines Tages vorbeikommst, ihn heilst und die Welt ist wieder in Ordnung. Ist das, was Jesus hier sagt? Hat Gott diesen Mann blind werden lassen, nur damit er ihn heilen kann und die Ehre einsackt? Wenn wir diese Aussage im Griechischen uns anschauen, dann müsste man zwei Regeln beachten. Das ist der Konsekutivsatz, der hier ist, und die Konjunktion, die da drin steht. Wenn man das beachten würde und dann das nochmal neu übersetzen würde, müsste man diesen Satz, den Jesus hier sagt, wie folgt umformulieren. Weder hat dieser gesündigt, noch seine Eltern, aber als ein Ergebnis seines Leides, aber als ein Ergebnis seines Leides werden die Werke Gottes an ihn offenbar. Als ein Ergebnis seines Leides. Was Jesus hier tut, ist, er beantwortet nicht die Frage, wo kommt das Leid? Warum ist er blind? Woher kommt diese Blindheit? Sondern was er hier tut, ist, dass er diese jüdische Tradition entkräftigt und sagt, dass das nicht weitergegeben wurde von seinen Eltern. Und das können wir für uns heute übertragen. Wenn uns Unglück geschieht, wenn uns Leid geschieht, wenn uns Krankheit geschieht. Vorgestern hat mir wieder eine Freundin geschrieben, Großeltern festgestellt, Lungenkrebs. Rechts und links, überall, oben und unten. Ich glaube, wir sind alle davon betroffen. Und wir können nicht dem entkommen. Aber wenn uns Unglück geschieht, wenn uns Leid und Krankheit widerfährt, dann möchte ich euch jetzt versichern, dass das nicht immer eine Bestrafung ist. Dass die erste Frage nicht sein soll, was habe ich getan, Gott, dass ich das verdient habe? Unser Leiden, unsere Probleme, unsere Kämpfe, unsere Schwierigkeiten, die Folgen der Sünde, die wir erleben, sind für Jesus eine Möglichkeit, sich zu offenbaren und zu heilen. Sie sind eine Möglichkeit, dass Jesus in unserem Leben wahrhaftig wirkt und aktiv wird. Und was hier Jesus auch im Hintergrund sagt, ist, Geschwister, Freunde, die Frage ist nicht, warum oder woher kommt das Leid, sondern die Frage ist, was kann Jesus aus dem Leid machen? Was kann Jesus aus diesem Schmerz machen? Und ich könnte jetzt die Predigt hier beenden. Aber dafür gibt uns der Text viel, viel, viel zu viel. Blindheit ist in der Bibel auch immer eine geistliche Metapher für geistliche Blindheit. Und wir werden jetzt sehen, wie sich das in dieser Geschichte noch weiterentwickelt. Ich habe diese Predigt in 4 Teile aufgeteilt. Wir haben jetzt den ersten Teil und wir kommen nun zu dem zweiten Teil. Lasst uns zusammen lesen ab Vers 6. Da heißt es, als er dies gesagt hatte, Jesus, als er dies gesagt hatte, spie er auf den Boden und er machte einen Brei mit dem Speichel und strich ihn auf die Augen des Blinden. Und sprach zu ihm, gehe hin, wasche dich am Teich Schiloah, das heißt übersetzt der Gesandte. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Die Nachbarn nun und die, die ihn zuvor als Blinden gesehen hatten, sprachen, ist das nicht der, welcher da saß und bettelte? Etliche sagten, er ist's, andere aber, er sieht ihm ähnlich. Er selbst sagte, ich bin's. Da sprachen sie zu ihm, wie sind denn deine Augen geöffnet worden? Er antwortete und sprach, ein Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei, bestrich meine Augen und sprach zu mir, geh hin zum Teich Schiloah, wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Da sprachen sie zu ihm, wo ist er? Er antwortete, ich weiß es nicht. Wir kennen viele Heilungswunder von Jesus. Das ist nicht das erste und auch nicht das letzte. Und er hatte auch immer verschiedene Arten und Weisen, wie er macht. Aber die Frage, die ich mir stelle, warum schickt Jesus ihn zum Teich Schiloah, wo er ihn doch hätte so heilen können? Und wo er es doch vorher gemacht hat und wo es auch danach so machen wird. Warum schickt er ihn zum Teich Schiloh. Ich glaube, ich habe folgende Gedanken, warum er das tut. Ich glaube, das Erste, was er tut, ist, er prüft seinen Glauben. Er prüft seinen Glauben. Wenn ich was sage, tust du das. Wenn ich dich schicke, gehorchst du mir. Vertraust du mir. Auch wenn es so skurril sich anhört, vertraust du mir. Das nächste, was wir auch vor Augen halten müssen, dieser Teich Schiloh war die einzige Quelle, und sie war Quellwasser, für den Tempel in Jerusalem und hatte so einen zeremoniellen Wert noch. Und wenn Jesus die Quelle des lebendigen Wassers ist, so hat nun dieser Blinde das auf tiefsinnige Weise erleben dürfen. Der Name des Teichs Schiloh, in manchen Bibeln steht es schon drin, die Übersetzung. Der Name des Teiches heißt Gesandter. Jesus wird in den Evangelien über 20 Mal als der Gesandte beschrieben. Das Schicken zum Teich hat so eine ganz besondere symbolische Wirkung, dass Jesus ihn zu sich schickt. Er ist die Quelle des lebendigen Wassers. Er ist der Gesandte. Er ist der, der den Tempel seinen Geist gibt. Bis hierher war er der Blindgeborene. In eurer Bibel werdet ihr es auch immer so noch weitersehen als der Blindgeborene. Wir haben keine Namen. Aber ich möchte ihm einen Namen geben. Ich möchte ihn Rapha nennen. Rapha bedeutet auf Hebräisch Heilung, Gesundheit. Daher auch der Name Raphael. El für Gott. Gott hat geheilt. Gott hat Gesundheit geschenkt. Raphael. Rapha ist jetzt ein geheilter Mensch. Rapha ist gehorsam und befolgt das, was Jesus ihm sagt und wird so geheilt. Was ich interessant finde, sind die Reaktionen der Nachbarn. Da müssen wir uns in diese Zeit versetzen. Damals gab es noch keine Handys, gab es noch kein Internet, keine Smartphones, keine Röhren, wo man reingeschaut hat. Das Leben war miteinander. Das Leben war langsam. Das Leben drehte sich um Menschen. Man kannte seine Nachbarn, man redete mit seinen Nachbarn. Und die kannten auch ihren Nachbarn. Und nun ist es so, wir befinden uns hier in der Antike. Und da in der Antike gab es viele, viele Krankheiten und sehr wenige Heilungsmittel. Und so suchte man oft Heilung in Magie, in Zauberei, in Aberglaube. Und es passiert nicht alle Tage, dass jemand, den du dein Leben lang kennst, der da bettelt und sitzt, auf einmal sehend wird. Und so kommt es nun, dass seine Frage, dass seine Identität in Frage gestellt wird. Hat er nur geschauspielert, damit er ein leichtes Leben hat, damit er einfach nur bettelt? Hat er nur so getan, für irgendwelche anderen Gründe? Man fängt an, seine Identität in Zweifel zu setzen. Aber ich glaube, dass er nicht nur sehend wurde, weil ihn Jesus berührt hat, sondern dass sich seine gesamte Ausstrahlung verändert hat. Dass das ein neuer Mensch war. Dass Rapha ein neuer Mensch war. Und ich stelle mir vor, wie sie da im Dorf sitzen und sich die ganze Zeit zusammenhocken und dann das Debattieren anfangen. Was ist da passiert? Wie kann das sein? Warum ist da der auf einmal sehend? Wer ist dieser Mann, der den geheilt hat? Wie wurde das getan? Könnte dieser Jesus das nochmal machen? Kann er auch andere heilen? Und vielleicht die noch wichtigere Frage, woher hat er diese Macht? Ist die von Gott? Oder von woanders? Wer sündigte? Wer heilte? Wir kommen zum dritten Teil der Predigt und vorletzten Teil. Wir lesen weiter in Vers 8 bis 13. Die Nachbarn nun, also sie fragen ihn, wo ist dieser Jesus? Und sie finden ihn nicht. Und es geht weiter, dass die Nachbarn nun zu ihren Pharisäern gehen, zu ihren Schriftgelehrten. Sie suchen Antworten auf ihre Fragen. Da führten sie ihn, der einst blind gewesen war, zu den Pharisäern. Sie wollen das Wunder erklärt haben. Sie wollen den Wunder, der das Wunder gegeben hat, auch erklärt haben. Und sind nun jetzt bei den Pharisäern und erklären das. Ich überspringe mal und gehe zu Vers 17 und Vers 18. Sie sprachen wiederum zu den Blinden: Was sagst du von ihm, weil er dir die Augen geöffnet hat? Er aber sprach: Er ist ein Prophet. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern des sehend gewordenen gerufen hatten. Also, die Nachbarn gehen nun zu den Pharisäern, erzählen die Geschichte, und die Pharisäer: Holt uns diesen Mann hierher. Holt uns diesen Mann hierher, fragen ihn aus. Das kann nicht sein. Jemand, der am Sabbat Teig geknetet hat, kann nicht von Gott sein. Ihr müsst wissen, die Juden und die Pharisäer haben zu den Sabbatgeboten noch etliche eigene Interpretationen gemacht. Die Juden durften nur eine gewisse begrenzte Zahl von Schritten am Sabbat gehen. Die Juden hatten, ich weiß, dass die ganz strengen Pharisäer hatten ein, wie bei den alten Uhren, die man sich angebunden hat, hatten sie das bei ihren Taschentüchern gemacht, weil das wäre ja Aufheben und das wäre ja Arbeit. Also von ihrem Denken waren die so eingeschränkt, was man am Sabbat machen konnte und was nicht, dass das Einzige, worauf ihr Augenmerk gelegt haben, waren, dass in diesem Heilungsprozess Jesus einen Brei knetete, ein Gesetz, das sie selbst aufgelegt haben, dass das Kneten von irgendwas illegal war, dass es verboten war, und haben nur darauf ihr Augenmerk gesetzt. Und deswegen kann es nicht von Gott sein, denn es ist Sünde. Und was machen sie jetzt? Sie haben ihn gehört, uns passt die Antwort nicht. Wir wollen mit seinen Eltern reden. So holen sie sich die Eltern, und die Eltern sagen: Ja, das ist unser Sohn, und ja, wir können bestätigen, dass er blind geboren ist. Aber wer ihn geheilt hat, das wissen wir nicht. Da haben sie sich, es heißt auch im Text, sie fürchteten sich. Sie fürchteten sich. Denn die Pharisäer hatten die Macht, sie auszuschließen aus dem Tempel. Und hätten sie das gemacht, könnten die Juden nicht mehr an der religiösen, am Gott teilhaben. Und hatten daher große, große Angst. Und jetzt, in ihrer Angst, sagen sie in Vers 23: Er ist alt genug, fragt ihn doch selbst. In 24 heißt es: Da riefen sie zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen ist, unser Rapha, und sprachen zu ihm: Gib Gott die Ehre! Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortete jener und sprach: Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eines weiß ich, dass ich blind bin und nun sehend bin. Rapha findet mehr Mut. Er findet eine Entschlossenheit, er findet eine Position. Ich weiß nicht, wer dieser Mensch war, aber ich weiß, was er in meinem Leben getan hat. Wir sehen, dass Rapha sich Gedanken gemacht hat, als die Pharisäer wohl mit seinen Eltern geredet hat. Und die Konsequenz ist, dass er so zu seinen Überzeugungen steht, dass er aus der Synagoge verbannt wird. Davor, wo die Eltern Angst hatten, passiert ihrem Sohn. Er wird ausgeschlossen von der Synagoge und hat so keinen Zugang mehr zu Gott. Wer sündigte? Wer heilt? Wer ist Jesus? Wir kommen jetzt zum letzten und vierten Teil der Geschichte. diese Verhöre, die hier immer Stück für Stück fanden, die Pharisäer haben Rafa zweimal ausgehört. Die Pharisäer haben die Eltern ausgehört. Und im Endeffekt geht es hier um eine Suche, nicht nur des Blinden, sondern es geht hier um die Suche nach der Identität von Jesu. Wer ist dieser, der dich geheilt hat? Er wird in Vers 10 Jesus genannt. Er wird in Vers 17 Prophet genannt. Er wird in Vers 22 der Prophet genannt. In Vers 33 einer von Gott. Wir lesen die Geschichte fast zu Ende, Vers 35 bis Vers 38. Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten, und als er ihn fand, sprach er zu ihm: Glaubst du an den Sohn Gottes? Glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach: Wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach: Ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Geschwister, was hier passiert, ist etwas ganz Besonderes. Wir sehen nicht ein Wunder, Jesus heilt jemand und er ist gläubig. So. Wir sehen hier einen Prozess. Wir sehen hier eine Entwicklung. Wir sehen hier eine Suche. In dieser Geschichte muss sich Raphael vor seinen Nachbarn erklären. Er muss sich zweimal vor den Pharisäern erklären. Er muss sich vielleicht sogar vor seinen Eltern erklären, was da passiert ist. Er musste sich entscheiden, zu wem oder zu was er steht. Er musste sich entscheiden, wer ist dieser Jesus? Rafa wird geheilt. Er wird ausgefragt, ja, er wird sogar verfolgt. Und er entscheidet sich, an Jesus zu glauben. Er entscheidet sich, Jünger zu werden. Aber die Geschichte ist noch nicht fertig. Das ist noch nicht das Ende. Wir haben auf der ganz anderen Seite, haben wir die Pharisäer. Wir lesen die Geschichte zu Ende. In Vers 39 bis 41 heißt es: Und Jesus sprach: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden. Und die, welche sehen, blind werden. Und dies hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm: Sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen: Wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Nun sagt ihr aber: Wir sind sehend. Und deshalb bleibt eure Sünde. Wenn ihr nun diese Geschichte hört, wir haben jetzt fast ein ganzes Kapitel zusammengelesen. Wenn ihr nun diese Geschichte hört, wer bist du in dieser Geschichte? Mit wem kannst du dich am besten identifizieren? Bist du vielleicht ein Nachbar, der nicht glauben kann, der skeptisch ist, der verstehen will, der auf der Suche ist, der antworten will? Oder bist du vielleicht der Blinde, der in Dunkelheit lebt, der für seine Krankheit und sein Leiden und sein Schmerz bekannt ist? Oder bist du vielleicht Rafa, der geheilt ist, der eine neue Person ist durch Jesus Christus, der bekannt ist durch das, was Jesus an ihm vollbracht hat? Oder bist du vielleicht ein Pharisäer, dem Jesus nicht passt, der seine eigenen Vorstellungen angegriffen fühlt und der nicht bereit ist zur Einsicht? Die Frage ist, glaube ich dem Wunder? Egal wer du bist in dieser Geschichte, egal wem du dich innerlich am nähesten fühlst, du bist eingeladen zu glauben. Du bist eingeladen zu glauben. Die Geschichte liefert dir alles, was du benötigst, um an Jesus zu glauben. Alle Titel Jesu sind erkennbar. In Vers 2 Rabbi, in Vers 3 Jesus, in Vers 5 Licht der Welt, in Vers 7 Gesandter, in Vers 16 von Gott, in Vers 17 Prophet, in Vers 22 Christus, in Vers 35 Sohn Gottes und in Vers 38 Herr. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber viele lieben die Dunkelheit, weil sie von ihrem Stolz nicht loslassen wollen. Und es gibt heute noch Krankheiten, physisch, psychologisch, die nicht geheilt werden können. Wo gehen wir hin für unsere Heilung? Wo gehen wir hin, wenn wir Trost für unseren Schmerz suchen? Wo gehen wir hin, wenn wir Heilung suchen? Ich habe jahrelang in meiner eigenen Erfahrung meinen Schmerz betäubt und ihn nie abgegeben. Jesus möchte, dass wir mit unserem Leid und unserem Schmerz zu ihm kommen. Und ich möchte euch ermutigen, liebe Geschwister, egal welches Problem, egal welche Krankheit, egal welchen Schmerz du in deinem Leben durchmachst oder andere durchmachen siehst, lass dich nicht davon definieren. Lass dich nicht durch dein Leid definieren, durch deinen Schmerz und durch das, was du durchmachst. Nicht von deiner Einsamkeit, nicht von deiner Trostlosigkeit, nicht von deinem Leiden, sondern dass du dich davon definieren lässt, wer Jesus Christus ist und was er in deinem Leben machen möchte. Und ich möchte das natürlich nicht schwarz-weiß malen. Nicht alle, die krank sind, werden geheilt. Nicht alles Leid hat ein Happy End. Aber Jesus ladet uns ein, dass wir alles vor ihn bringen dürfen. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben. Ich weiß nicht, was du gerade durchmachst. Ich weiß nicht, wo deine Baustelle gerade ist. Aber eins weiß ich, dass wir alle Baustellen haben. Dass wir alle Ecken und Kanten haben, wo es nicht rund läuft. Und ich möchte dir die Frage wieder stellen, wo gehst du hin? Wohin flüchtest du? Wohin suchst du Trost? Womit kompensierst du? Ich möchte dir eine Antwort geben. Diese Antwort heißt Jesus. Diese Lösung heißt Jesus. Denn er ist gekommen, um uns Heilung zu bringen. Wer sündigte? Wer heilte? Wer ist Jesus? Wer ist mein Licht der Welt? Amen.